In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über den Boom der Continuation Funds, also Fortsetzungsfonds im Private Equity Bereich, und wir sprechen über den RWE Apollo Deal für 3,2 Milliarden Euro. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Robin, freut mich sehr.
Mich erst recht. Hendrik, ich grüße dich.
Und dann auch direkt unter Disclaimer: dieser Podcast bietet keine Anlageberatung, sondern die nur zu Informationszwecken.
So schaut's aus.
Und im Intro: Hoi Netherlands.
Hoi Netherlands. Was meinst du damit?
Es wurde mir herangetragen, dass das die Übersetzung für Hallo Niederlande ist.
Und da sind wir hin expandiert. Wir nehmen auf, heute 10. September. Und gestern, am 9. September, am 9.9.2025, haben wir unsere Warteliste für die Niederlande geöffnet, wo man sich eintragen kann. Auch tolle Preise in Form von Venture Capital Anteilen.
Und Private Equity Anteilen.
Und Private Equity Anteilen gewinnen kann. Und die Liste wird geöffnet bei unserer Launchfeier in Amsterdam am 2. Oktober. Ich freue mich.
So sieht's aus. Also wenn ihr irgendwelche Freunde, Verwandtschaft, Cousins in den Niederlanden habt, empfehlt gerne weiter. Wir können die Warteliste auch gerne in die Shownotes packen.
Sounds gut. Und ist nicht ganz das Offering, was wir hier haben, weil ein paar Fonds sind nicht zugelassen in den Niederlanden. Aber wie man es in Deutschland und Österreich kennt, 3 Klicks, 1 Euro, sparplanfähig, Private Markets.
So sieht's aus. Kommen wir zu unserem ersten Themenblock, Robin. Und zwar hat das Handelsblatt hat getitelt, ich glaube es war
gestern oder vorgestern,
und zwar ist irgendwas im Wortlaut mit der unheimliche Boom der Continuation Funds. Es wird der schwarze Peter für Private Equity mal wieder an die Wand gemalt. Und da haben wir uns gedacht, komm, über das Thema sollten wir mal sprechen. Was sind Continuation Funds, also auf Deutsch Fortsetzungsfonds? Kann man vielleicht am Namen sich vielleicht schon erdenken, worum es
Fertig,
das war's. Das war die Podcast-Folge. Worum es da geht, wie genau das aussieht, warum das der Fall ist, was der Treiber ist. Aber ja, Robin, erzähl doch mal vielleicht von ganz kurz, vielleicht mal in 2, 3 Sätzen und nicht nur sagen, Fortsetzungsfonds, was ist denn oder was macht denn ein Fortsetzungsfonds im Private Equity Bereich?
Also typischerweise, Private Equity haben die Fonds ja Laufzeiten, sind geschlossen, nicht jetzt wie die bei uns, die sogenannte Evergreen-Strukturen sind, wo man laufend investieren kann, regelmäßig die Möglichkeit hat zum Deinvestieren. Früher ist es so gewesen, es werden die Gelder geraised in einem Fonds, irgendwie ein Jahr. Und dann wird fleißig investiert die ersten 5 Jahre. Wenn du da irgendwelche Rückflüsse hast in den ersten 5 Jahren, ist der Regel so, also aus Verkäufen des Portfolios, dass die recycelt werden, reinvestiert. Und dann ist es meist so, dass nach dem 6. Jahr werden dann die Gewinne ausgeschüttet und fertig. Und dann hast du so eine Laufzeit, häufig 10 Jahre, noch diverse Verlängerungsoptionen. Und ein Continuation Fund, also weil die eine feste Laufzeit haben, die Fonds, gibt es Continuation Funds. Früher war das ein sehr, sehr positives Vehikel, jetzt wird es ein bisschen kritischer gesehen. Früher war das so, wenn man irgendeinen super Deal hat, man kauft ein Unternehmen, hat eine geile Wertschöpfung, hat jetzt irgendwie schon Europa als Marktführer für Zimtschuheinlagen. Ich habe mal gute Beispiele, wie ich finde. Zimtschuheinlagen.
Was ist Zimtschuheinlagen?
Das ist super.
Zimtschuh?
Ja, aus Zimt, Schuheinlagen. Das gibt's.
Okay.
Auf jeden Fall bist du der Marktführer in Europa. Bestimmt ein sehr margenstarkes Geschäft, ich weiß nicht. Und
ja,
dann, dann bist du aber irgendwie schon, du hast schon verlängert als GP, also als Fondsmanager, und sagst, ja, kacke, ich will jetzt ja eigentlich noch Nahe Osten machen und USA. Aber du hast Druck, weil der Fonds ausläuft. Und dann hast du Continuation Funds.
Also Fonds ausläuft bedeutet, du hast dann ja als Asset Manager Verpflichtungen.
Genau, die Laufzeit ist halt rum.
Das heißt, du musst was machen als Asset Manager?
Bis dahin alles zurückzahlen, der ist ja dann durch, weil er eine feste Laufzeit hat. Und sagen die, ja, aber das ist ein geiler Deal, ich möchte noch behalten, ich habe da noch so viel Potenzial. Und dann hast du Continuation Funds, also Continuation Vehicle genutzt, selber General Partner, der den managt, das heißt, der selber Fondsmanager, das ist quasi an dich selber verkauft, dass du den Wert weiterentwickeln kannst. Vom Prinzip ist es jetzt auch so, was aber kritisch gesehen wird, ist, dass die Fonds, das heißt, ein GP verkauft an sich selber, also ein Fondsmanager verkauft an sich selber, Und jetzt wird es ja kritisch gesehen, weil das ein relativ zähes Exit-Umfeld jetzt seit ein paar Jahren. Es gibt ja immer den sogenannten IRR, Internal Rate of Return, also wie hat sich das Portfolio entwickelt. Dann gibt es auch noch DPIs, also wie viele Ausschüttungen gab es, wie viele Distributions, wie viele Verkäufe in dem Fonds. Und das ist relativ gering bei vielen Fonds, also gerade beim Buyout-Segment, weil IPO-Umfeld, es wird gerade besser, also eine Klarna ist jetzt auch an die Börse, und es tut sich jetzt ja immer mehr, du hast eigentlich ganz solide Bewertungen, immer mehr IPOs. Nichtsdestotrotz sind nicht so super viele IPOs gerade, also relativ schmales IPO-Fenster. So strategische Käufer sind eher selektiver, gehen da nicht so krass rein. Und zusätzlich, es kommt immer mehr privates Kapital, natürlich, in die ganzen, also auf Privatanleger, Family Offices, die in Private Markets investieren, und die suchen oft gar nicht mehr nach so krassen Returns, denn die sagen, ich möchte eigentlich einen Cashflow, weil wenn ich jetzt der Zimtschuh-Anlagenkönig bin, dann mache ich jedes Jahr ganz viel Gewinn, das ist auch ein Cashflow. Das heißt, also private for longer spricht mir drüber, dass eher die Laufzeiten länger werden. Da hast du erst gesehen, einmal das Fonds, ich glaube CVC waren so mit die ersten, die gesagt haben, nee, wir machen jetzt längere Fonds, weil die gehen auch häufig in Sektoren, da dauert es länger, um die Werte zu schaffen, aber halt auch, es werden sehr häufig auch diese Continuation Vehicle genutzt, weil halt die Laufzeit ausläuft und du musst halt irgendwie einen Return erwirtschaften. Und da gibt es auch einige Beispiele. Es wurde jetzt kürzlich erst mit Nordlos, einem IT-Service-Unternehmen, oder mit SafeRoad, einem Leitplanken-Unternehmen.
Der klassische Mittelstand halt.
So sieht's aus. Nach 5 Jahren in so ein Continuation-Vehicle weitergedreht. Also ist kein klassischer Exit. Secondary sieht man ja super viele. Also Verkäufe von Fund zu Fund. Wir bieten bei uns mit der UBS ja auch einen Secondary Private Equity Fonds an, was normal ist. Weil der Druck, du kannst entweder einen dritten verkaufen, oder halt an dich selber. Und es wird ein bisschen kritisch gesehen, wenn du es an dich selber verkaufst, wird halt gefragt, ist der Preis fair? Das zeigt halt einfach, dass Private Equity, du eher längere Zyklen hast, gerade für die Entwicklung, deswegen sind so Investments notwendig. Und was bringt es für mich als Anleger? Du kannst als Anleger auch in diese Continuation Vehicle investieren. Und der Charme ist, dass...
Also heißen die auch so?
Continuation Fund.
Ja, also, es ist dann einfach nicht ein neuer Fonds, sondern der heißt wirklich
aus Continuation Vehicle, aus dem Bestandsportfolio.
Okay.
Gibt's einmal GP und LP-led. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Investor bei irgendeinem Fonds, LP, ich habe investiert, habe ich gezeichnet, dann kommt ein Continuation Vehicle vom selben Fonds, dann habe ich entweder die Möglichkeit, ob ich reinrolle in den Fonds, also weiter drin bleibe, oder halt nicht. Und dann auscache, ich habe relativ viele Rollen auch mit rein. Dann bist du bei dem Continuation Fund weiter beteiligt, weil halt die Entwicklung des Unternehmens länger dauert. Und das Schöne bei den Vehikeln ist, aus Investorenbrille, dass du in aller Regel deutlich geringere Gebühren hast. Das ist einer der Benefits. Wie gesagt, wird halt auch kritisch gesehen.
Weil ich wollte gerade sagen, also es ist ja jetzt, du hast ja gesagt, auch aus Asset Manager Sicht, und das klingt ja offen. Beim ersten Hören klingt es ja jetzt nicht so super negativ, weil das ist eine neue...
Du hast länger Zeit, um das Unternehmen zu entwickeln,
genau,
weil es schwieriger ist, gerade Exits zu
machen. Genau, aber ich meine, das Handelsblatt darüber berichtet, und es gab natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Tendenz oder Stimmung in dem Artikel. Also ehrlicherweise muss man sagen, der Aufmacher war deutlich negativer als der eigentliche Text. Das kann man schon so sagen.
Aber
das aber, lief
ganz auch.
Richtig, clever.
Danke, habe ich mir
aufgeschrieben. Nicht meinen Journalisten. Ach so. Und was sind denn sozusagen die negativen Stimmen, wenn jetzt Skeptiker sagen, ja okay, irgendwie ist linke Tasche, rechte Tasche, ne, wie sieht's aus?
Also jetzt Hendrik, also zum Beispiel, du investierst in irgendwie, keine Ahnung, ich bin der Fondsmanager, du investierst in mich.
Ja.
Und dann sage ich, okay, ich will jetzt ein Unternehmen, ist wert, wir haben 100 Millionen in Summe irgendwie eingesammelt, investiert mit unserer Zimt-Company, und dann sage ich, die ist jetzt 200 Millionen wert.
Sagst du,
okay. Und dann sagst du, naja, Angebot und Nachfrage. Hast ein Angebot auf dem Tisch? Klar. Von wem? Von mir. Das heißt, ich kaufe mir selber was ab. Und das hat so die Fragestellung so, puh, sind die Werte echt? Weil der Fund returned ja, hat quasi eine Distribution durch den Verkauf, der initiale Fonds, ohne das eigentlich an jemand, ohne einen externen Preis zu validieren. Das ist so ein Thema. Klar, die Fondsmanager haben auch ihre Wirtschaftsprüfer, die müssen auch die gängigen Verfahren wie ein Discounted Cashflow-Verfahren und so etwas nutzen. Nichtsdestotrotz, das wird so ein bisschen kritisiert, und deswegen werden häufig halt so Fairness-Opinions und sowas extern eingeholt, ob der Preis wirklich passt. Im Gegensatz gibt es halt einen klassischen Secondary-Exit an einen anderen Fonds, dass es halt einen echten Preis gibt. Kann sie theoretisch auch irgendwie extern mal reinfragen, was ein Secondary-Preis wäre, und es dann...
Aber wäre es zum Beispiel auch möglich, dass, keine Ahnung, jetzt läuft unser Zimteinlagen-Geschäft nicht so gut, finde aber da auch keinen Abnehmer.
Und dann verkaufe ich es an mich selber.
Verkaufe ich es wieder an mich selber.
Es kann halt einfach sein, dass du fakest, das ist das, was kritisch gesehen wird, ist ja, dass du Exits fakest, dass du Returns, wäre es auch so ein Ding. Bei Fonds, die kriegen ihren Carry, die Performance-Fee, halt erst bei einem Return. Und wenn ich jetzt der Fondsmanager bin, will ich ja auch einen Bonus haben, einen soliden. Und dann kriege ich halt erst, wenn es einen Return gibt. Und deswegen ist es ein bisschen Interessenskonflikt. An sich, wenn du schon sagst, okay, das ist bewusst einfach ein langfristiges Investment, dann muss man schon genau, also auch aus Investorensicht, du kannst Benefits haben. Du kannst sagen, hey, für GP ist es gut, du kannst langfristig investieren, du hast mehr Zeit, das Unternehmen zu entwickeln, es dauert halt länger. Mhm. Für LPs, also für Investoren in den Fonds, kannst du sagen, hey, die Laufzeit ist jetzt auf jeden Fall geringer, weil da ist ja schon ein Private Equity Fonds irgendwie 7 Jahre am Werk gewesen, als Beispiel. Ich habe günstigere Konditionen. Ich habe auch keinen so richtigen Blindpool, weil ich weiß ja, was reinkommt. Das ist jetzt nicht die Aufbauphase, dass reingekauft wird. Aber du musst schon sehr, sehr genau sagen, also drauf schauen, so ist es vielleicht einfach kein geiles Asset? Kann man es nicht verkaufen? Weil sonst das ist ja wie so eine Waschmaschine, dass du das immer nicht selber verkaufst. Da musst du schon gucken. Kann eine Chance sein, wenn es ein solider, seriöser Manager ist und da auch die These stimmt, weil es halt einfach länger dauert. Siehst ja gerade irgendwie bei so Biotechnologieunternehmen, das dauert halt lange mit den Studien bis zur Marktreife und das hast du halt irgendwie nicht nach 5 Jahren. Dann hast du halt vielleicht irgendwann einen Blockbuster. Aber der Trend, das siehst schon so den Strukturwandel, würde ich es fast schon nennen. Du hast so ein Private for Longer. Also es dauert... Mhm. Ja, also es verändert sich. Irgendwie das verändert sich. Du hast halt weniger Public Exits dann. Du bist eher länger bei der Wertfindung. Du siehst auch deutlich spätere IPOs. Und deswegen, ja, also der Trend geht eher dazu, eher längere Investitionszyklen. Und du kannst das auch als Chance für dich nutzen. Abgeflachte J-Curve, das haben wir schon mal ausgiebig drüber gesprochen, im Zuge von Secondaries, was letzten Endes das Gleiche ist, aber bei einem dritten validiert. Und du hast relativ attraktive Fees. Ja. Wenn das Portfolio stimmt, kann es spannend sein. Sollte man aber schauen, dass es halt nicht irgendwelche unverkäuflichen Assets sind.
Genau, ich glaube, um ein bisschen so zusammenzufassen, fassen, wir haben das jetzt ein bisschen Chancen, ein bisschen Risiken gesagt. Also Chancen, das so, wie gesagt, planbare Halteperioden. Also ich meine, wie lange geht normalerweise ein Fund? Weiß nicht, 5, 7, vielleicht mal 10 Jahre. Ja. Und dann musst du irgendwie raus. Dann hast du natürlich auf der anderen Seite da die Chance. Du hast natürlich auch als Unternehmen die Chance, dass wir jetzt mit unserem Zimt-Unternehmen.
Das gefällt dir.
Das finde ich super. Dass du einfach auch eine Planbarkeit hast. Ne? Also, dass du ja,
also da streiten sich ja da ein bisschen die Geister. Also, wenn du jetzt einen Fonds hast, der schon 5, 6, 7 Jahre läuft und dann nutzt du das, weil sich der Markt einfach verändert hat, weil es länger dauert, du keine Exit-Kanäle hast. Fair.
Ja.
Aber du kannst jetzt ja auch sagen, ich lege einen Fonds einfach länger an. Dann sagst du, gerade dauert es länger. Du musst ja nicht, ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass du 7 Jahre Laufzeit haben musst oder 10. Du kannst auch sagen, ich setze jetzt immer auf 15. Das heißt einfach, dass du selber Renditen erwirtschaftest durch den Verkauf an dich, ist so das, was kritisch gesehen wird.
Ja.
Deswegen setzen halt viele auch lieber auf Secondary Funds. Mhm. Ich finde sie auch spannend, das Secondary. Das ist halt eine andere Vorsicht, die schnappt. Wenn ich jetzt ein Bestandsinvestor bin, da weiter zu rollen, macht Sinn, ist auch schön, wenn du als Investor dann dein Geld zurückkriegst oder halt weiterrollst und da weiter mitgehst und länger Teil der Wertschöpfung bist. Es gibt, wie immer, gibt es viel für und wider. Ich sehe es nicht so kritisch, gerade weil es halt oft Sinn machen kann. Das ist halt das Schöne bei Private Equity. Du hast ja zum einen dieses legale Insiderwissen, wenn man es so nennen möchte, bei den ganzen Firmenbeteiligungen, aber zum anderen kannst du halt deine Exits auch selber steuern und das einzige Ablaufdatum ist halt das Ende der Vorlaufzeit und das kannst du halt selber da steuern. Kann, wie gesagt, wenn es ein guter Deal ist und es ein cashflow-starkes Geschäftsmodell ist, kann das Sinn machen. Kann aber auch sein, dass du einfach nur unverkäufliche Assets an dich selber verkaufst, um sie zu verkaufen auf dem Papier.
Ja, ich überlege die ganze Zeit genau, weil wir haben ja, du hast am Anfang gesagt, das ist auch nochmal hier, sagen wir mal, in Anführungszeichen der Disclaimer, das gilt natürlich nur bei geschlossenen Fonds. Für alle, die jetzt in Sorge verfallen, oh Gott, was ist jetzt? Gibt es das auf einer Nao-Plattform? Nein.
Wir haben ja einen Evergreen. Unsere hat ja genau. Also doch, theoretisch, unsere hat eine Laufzeit von 99 Jahren. Werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Deswegen, also, das ist so ein Thema, das es nicht begegnet. Aber genau, also bei uns ist es nicht der Fall, weil du hast ja keinen Druck. Unsere Fonds werden ja auch so gemanagt, werden ja so gemanagt wie ein Closed-End-Fund.
Aber die laufen halt einfach die ganze Zeit durch.
Genau, laufen die ganze Zeit in dem Fondsmantel, wird auch immer gekauft und verkauft und sowas, so rollierend, aber es ist nicht so, dass du irgendwie ein Ablaufdatum des Fonds hast.
Genau, und ich glaube grundsätzlich, um das Ganze nochmal so zusammenzufassen, jetzt auch aus natürlich Privatanlegersicht für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende ist natürlich auch mal wieder wichtig, und das, wenn wir über so Themen reden, sich darüber natürlich zu informieren, zu schauen, okay, in was genau wird rein investiert, wenn das alles irgendwie, ich sag mal, ein bisschen zu kompliziert ist, dann auf jemandem vertrauen, der das kann, der da dort Einblick hat.
Der solide Manager oder bei uns, also gerade hat es das Onboarding, die Kuration.
Richtig, genau.
Aber wie gesagt, früher, ich habe gestern mit so einem alten Hasen in der M&A-Branche gesprochen, kenne ich noch von meiner Bankenzeit. Und haben wir auch drüber gesprochen, auch über Continuation Vehicle, ja. Witzigerweise. Und es war halt so vor 15, 20 Jahren, jetzt gibt es das jetzt nicht neu erfunden, da war das halt wirklich nur, wenn du sagst, oh, das ist ein geiles Investment, ich will das nicht verkaufen. Es gibt es natürlich auch, dass du einfach sagst, das ist ein Bombeninvestment, ich will das nicht verkaufen, weil ich da noch so viel Potenzial sehe. Ja. Das heißt, es muss nicht schlecht sein, muss halt einfach immer alles kritisch hinterfragen. Und es hat, wie gesagt, es hat für und wieder, gerade die großen Player, da kann man sich in aller Regel eher drauf verlassen, allein wegen der Reputation, dass die jetzt nicht so also du bist nicht nie abgesichert, aber dass die jetzt irgendwie so krass Schindluder treiben und alle verarschen, weil das die Reputation viel, viel wichtiger, wenn man deinen Namen nicht verbrennen.
Kommen wir zum zweiten Themenblock, Robin, und zwar Apollo. Kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen, wer Apollo ist, was Apollo macht? Investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschlands Stromnetz, genau genommen zusammen ein Joint Venture mit RWE.
Er hat sich ja eine Tochter von RWE geschnappt.
Quasi genau, 25%, wenn ich richtig informiert bin.
Von Amprion, das habe ich davor noch nie gehört.
Amprion? Ich muss sagen, ich habe nämlich gestern einen Podcast aufgenommen mit Paul und da haben wir auch über RWE und Amprion gesprochen. Und Amprion, um das mal so in... Das war ganz lustig, weil Paul meinte, ja, jetzt reden wir so ein bisschen über Infrastruktur. Ist ja ein bisschen trocken und langweilig. So.
Nee.
So, und dann
hat er gesagt.
Hat er gesagt. Ich so, ja, okay, alles klar. Und dann wirkt Infrastruktur ja auf den ersten Blick, okay. Infrastruktur ist ja so ein Ding, dir fällt es ja auf, wenn es nicht funktioniert. Sonst ist denkst du, es ist die ganze Zeit da.
Täglichen Leben.
Genau, aber wenn halt kein Strom da ist, so dann ist halt, da ist halt richtig Problem. War jetzt ja zum Beispiel hier die Tage in Berlin, da in Treptow-Köpenick, da gab es einen Stromausfall, da hat die 112, der Notruf nicht funktioniert. Also es konnte niemand einen Notruf absetzen. Und das ist ja dann schon auch...
Super Backup hier.
Das ist dann auch lebensgefährlich im Zweifel. Und Amprion, soweit die Zahlen da stimmen, was schätzt du? Es gibt vier große Betreiber, die diese Stromnetze machen in Deutschland. Und Amprion hat sind 7 Bundesländern aktiv.
Und versorgt, ich schätze, so 29 Millionen Menschen in Deutschland, schätze ich.
Ja, ziemlich genau.
Genau. Ich habe auch meine Hausaufgaben
gemacht. Aber das musst du dir mal vorstellen, ne? Also 29 Millionen Menschen in Deutschland sind quasi darauf angewiesen. Und deswegen ist es halt einfach, ja, ein enorm wichtiges Thema. Und
grundsätzlich Infrastruktur. Du siehst ja immer mehr Funds, die in Infrastruktur gehen.
Lass mal jetzt versuchen, Step by Step erstmal sagen, wer ist Apollo?
Das ist ein Private Equity Fonds. Ein recht großer, aus den USA, sehr erfolgreich, kommt ursprünglich hat Versicherungsvermögen gemanagt, gibt es noch zwei Gesellschaften. Finde ich sehr gut, mit denen bin ich auch relativ eng im Austausch. Die haben wahnsinnig geilen Research, richtig gut. Apollo Akademie schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Lese ich mir gerne durch. Also ich schaue es nicht nur an, ich lese auch tatsächlich durch, was er sieht.
Stark.
Was er steht. Die sind echt super, die finde ich richtig gut. Sehr erfolgreich, gerade Infrastrukturbereich. Private Debt sind die auch mega, Private Equity. Und die haben sich jetzt Amprion, 25,1%, also eine Sperrminorität, geschnappt und dadurch eine gemeinsame Beteiligung mit RWE. RWE wird es weiter betreiben. Warum? Weil, so wie es Hendrik gesagt hat, du brauchst halt Strom für alles. Also fürs tägliche Leben, vom Laptop, Handy laden, überall Licht anmachen, WLAN, alles.
Und manche auch Autos. Manche können auch ohne Strom nicht ihr Auto benutzen.
Zum Beispiel ich.
Zum Beispiel du.
Mit meinem E-Auto, das stimmt. Auf jeden Fall... Hast recht. Auf jeden Fall hast du das Thema schon seit Dekaden, also ich würde sagen seit 20 Jahren, dass die, also Europa, Deutschland ganz schlimm, dass zu wenig Geld in Infrastruktur investiert wurde, weil die Staaten haben nicht mal genug Geld freigesetzt und freigegeben.
Die Bundesländer.
Der Staat selbst, also die Bundesrepublik, einfach um einen Status quo aufrechtzuerhalten. Deswegen hast du so eine marode Verkehrsinfrastruktur, aber auch die ganzen Stromnetze. Das ist ja auch, wir könnten jetzt ja wie blöd Windparks überall bauen, wir haben ja gar keine Speicherkapazitäten und sowas.
Nee, und es bringt ja, also es kommt ja auch nicht, es ist ja auch das Problem, es kommt ja, was oben irgendwie erzeugt wird, kommt ja auch nicht mal in Bayern an. Sowas. Ja,
wegen den Netzen, weil die halt veraltet sind. Und das ist halt ein richtig gutes Investment, weil es stabil ist. Das ist halt ein Ding, das brauchst du, das ist die ganze Zeit Nutzungsentgelt, das ist stabil und das brauchst du halt einfach fürs tägliche Leben. Und das hat halt Apollo für sich entdeckt. Die haben auch gesagt, hey, wir wollen in Europa Gas geben, wir wollen jetzt in 10 Jahren 100 Milliarden.
Das ist Ansage. Das ist
auch solide, ne? Einfach ein Land, ne? Deutschland. sagt so, ja komm, wir machen 500 Milliarden, alle klopfen sich auf die Schulter, sagt Apollo, ja okay, ich mach dann auch 100 Milliarden. Nee. Einfach krass, einfach so ein Fonds, der sagt, ja und Land, ich mache einfach 20% von dem, was du machst.
Ja, das Krasse ist ja, dass Deutschland sagt das und dann wird es irgendwie zur Verfügung gestellt und keiner weiß, wie es abgerufen werden kann und ja, dann gibt es irgendwie...
Das muss halt ankommen.
Gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, 12 Passierscheine, bis du dann das bekommst. Aber was man ja sagen muss, also wirklich ganz klar, RWE hätte sich diese Erneuerung nicht leisten können.
Nee, und ich glaube, da kommt halt das staatliche Kapital, kommt da auch ins Spiel. Ich glaube ja fest an so Private-Public Partnerships. Das heißt, da steigt jemand ein, wie jetzt eine Apollo, 3,2 ja. Milliarden, und dann halt auch irgendwie mit dem Staat zusätzlich, dass halt in der Gemeinschaft, weil da halt ein bisschen Zucht zum Tor ist, wie du sagen würdest wahrscheinlich.
Genau, das sage ich öfter. Genauso.
Die ganze Zeit. Und auf jeden Fall. Hast halt ein Unternehmen mit dem Anspruch, Gewinne zu erwirtschaften, jetzt Apollo. Und da ist ein bisschen mehr Motivation dahinter als jetzt bei der Bundesrepublik, weil du kannst sagen, hey, wir haben jetzt richtig viel Geld freigegeben. Aber wenn es in die Umsetzung geht, ist es ein bisschen schwieriger. Und das finde ich, da gibt es super viel Potenzial. Das ist ja nur gerade das Thema, das ist jetzt ein Deal, beispielhaft, aber das steht ja wirklich symbolisch für Riesenpotenzial, auch aus Investorensicht. Das ist ja. Bei uns, wir haben uns ja auch Infrastrukturinvestments und ich finde Stromnetze super smart, aber auch so Schienennetze, was sehr spannend, du hast selbst Flughäfen ist ja Infrastruktur, finde ich saucool, Rechenzentren, Glasfaser.
Es ist doch auch in dem Fonds, den es bei uns gibt, ist doch auch ein Flughafen drin.
Mhm, Edinburgh.
Genau, Schottland, ne?
Ja. Mhm, Edinburgh. Ja, wir haben mit UBS, also sind alle drei Schwerpunkte, Energie, also mit Speichern, Windparks, Solarparks, dann hast du Mobilität. Da unter anderem Flughafen Edinburgh, finde ich sau cool. Mhm. Und dann halt auch Digitalisierungsthemen, also sehr breit. Und es ist einfach eine sehr spannende Anlageklasse. Du hast einen hohen Cashflow-Anteil, einfach durch die Nutzungsgebühren, also Stromnutzung, das als Beispiel, oder Straße, sprich Maut, Schienennetze und so weiter. Und du hast in aller Regel auch eine Absicherung gegen Inflation, weil die Preise steigen, was echt spannend sein kann als Stabilisator des Portfolios, weil du zum Teil unkorrelierte Renditen hast. Weil es ja egal, was der Aktienmarkt macht, Sonne scheint.
Wind weht.
So schaut's aus.
Ja, kommen wir mal zurück zum Deal. Also ich glaube, man muss es ja immer so ein bisschen zweigeteilt betrachten. Zum einen ist es, glaube ich, aber kannst du auch sagen, ich finde es, auch wenn es irgendwie, wenn man sich überlegt, ja, irgendwie sollten eigentlich so eine Investition sollen ja irgendwie vom Staat kommen. Okay, Deutschland kann es sich nicht leisten. Deutschland ist ja leider der Fakt, dass Deutschland sich die Modernisierung des Landes einfach nicht leisten kann. Also das kann nur durch ja externes Kapital geregelt werden. Aber was auch positiv ist, würde ich sagen, dass so jemand wie Apollo, und das ist ja keine kleine Bude.
Nö, ist ja weltweit führend.
Genau, einer der, also auch AUM-technisch einer der größten.
Fast, also sie sind auch Richtung 1000 Milliarden, also eine Billion unterwegs.
Genau, ich meine, ich habe gestern nach irgendwie um die 650 Milliarden Assets under Management.
Das meine ja, PI-Fonds verdoppeln sie ja immer alle 5 Jahre.
Okay.
Das finde ich auch immer stark.
Das ist nicht schlecht. Nee, aber es ist, ich finde auch, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich ein gutes Zeichen, dass so jemand wie Apollo sagt, okay, in Deutschland, da investieren wir. Weil es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Ich finde es auch, es hat viel Potenzial. Was macht Private Equity? Schauen sich an, was sind Trends, wo gibt es gute Ertragschancen. Und wenn jemand sagt, ja, ist irgendwie stinke langweilig und von der Rendite bestimmt nicht so interessant. Also je nachdem, wie die Struktur ist, wie viel Hebel und sowas genutzt wird, also sprich Fremdkapital, da kannst du schon eine zweistellige Rendite machen mit Infrastruktur. Jetzt gerade die UBS, die haben 20 Jahre Track Record, die sind glaube ich 10,5 oder 10,6 im Schnitt pro Jahr.
Ja.
Das heißt, es ist schon spannend. Und du siehst halt eine Riesenchance, du hast Bedarf an Kapital, Staaten kriegen es nicht allokiert, das haben sie zwar genehmigt, aber kriegen es halt nicht investiert in die Projekte und dann kommt halt privates Kapital und das heißt, ja, so Private Equity ist ja immer so sehr, sehr smartes Geld, sucht sich dann den Weg, wo es Opportunitäten gibt und das ist halt einfach ein Thema, jetzt eine RWE will eine Bilanzentlastung, will ein bisschen auscashen und die braucht halt Cash, um das weiterzuentwickeln, was eine RWE nicht hat. Und hat trotzdem noch die Kontrolle jetzt gerade bei dem Deal, gibt nur 25,1 ab mit der Sperrminorität.
Ja.
Das ist halt super spannend. Und für Apollo sagt sie, ja, okay, wir haben jetzt eine große regulierte Struktur, die braucht man. Das heißt, ich habe eine gewisse Absicherung. Ich habe ein Corporate jetzt mit RWE, die sich um den Betrieb kümmern. Ich habe irgendwie Staaten dahinter idealerweise.
Also ja. Grad
Stichwort Sondervermögen. Und der ist halt einfach nur das... Der potenzielle Ertrag sucht sich, oder das Geld sucht sich dann den potenziellen Ertrag und andersrum. Also es findet sich ja dann irgendwo die Opportunität.
Also Markt regelt, meinst?
Immer. Und das finde ich echt spannend. Also da ist Kapitalbedarf da, Apollo hat Kapital. Und ja, ist einfach, also wenn du da wirklich das hinbekommst, aus meiner Sicht, dass Hand in Hand Staaten und, und Private Equity Firmen investieren,
gibt es ja so vor allem viel genau Potenzial. Genau, also wenn du es ihnen halt, ich sag mal in Anführungszeichen einfach machst, dass es die Möglichkeit gibt zu investieren, so dann ist es ja gar nicht negativ. Aber Stichwort negativ, Robin, es gibt natürlich auch einige Lager, die dann das kritisieren, dass ein externer Geldgeber, die Heuschrecke, Apollo ist ja kein europäisches Private Equity, sondern ein amerikanisches.
Kritische Infrastruktur kontrollieren.
Kritische Infrastruktur. Ist ja ehrlicherweise kritische Infrastruktur von anderen Staaten, ist jetzt ja in der Vergangenheit, ist nicht das unbedingt das Erfolgsmodell gewesen, wenn man in die jüngste Vergangenheit schaut. Robin, wie siehst du das?
Ich finde, es ist schon alles eine Frage der Struktur. Also was ist besser? Du hast einen US-Fund, der irgendwie eine Sperrminorität mit 25,1% hat, aber der Strom funktioniert, oder du investierst gar nichts. Es ist halt einfach so ein hausgemachtes Problem. Kapital sucht sich ja den Weg.
Es gibt ja auch niemand in den USA und hat einen Knopf, wo er drauf drückt und sagt, jetzt ist der Strom aus.
Ja, und du hast ja immer noch RWE. Also einfach von der Dealstruktur, das meinte ich, dass er immer noch eine RWE, die das managt operativ. Und muss man sich schon, also gerade so eine Daseinsvorsorge in so Sachen, das wird von vielen ja sehr kritisch gesehen, oder auch Landwirtschaft und so Sachen. Ich finde jetzt bei Infrastruktur finde ich es nicht so schlimm. Also mir persönlich, wenn es irgendwie das Schienennetz, ob das jetzt irgendwie einem Staat gehört oder einem Private Equity Fonds, ist mir eigentlich recht egal, weil du musst dich auch mal vorstellen, was sind die Motivationen von einem Fonds? Apollo kauft es ja nicht, um Deutschland kaputt zu machen. Die kaufen es ja, um Erträge zu machen. Dann kannst du nicht sagen,
die kaputt machen.
Ja, wir schalten das jetzt aus. Das ist ja auch recht weit weg. Oder sagen ja, wir kaufen jetzt einen Flughafen und den machen wir zu. Also das macht ja gar keinen Sinn.
Und da dürfen nur amerikanische Flieger landen.
Das macht ja wenig Sinn. Also klar, jetzt so Sachen wie Hamburger Hafen oder so, das ja auch kritische Infrastruktur ist. Man muss halt schon immer gucken, wo willst du die Oberhand haben? Ich glaube, zu viel darfst du nicht machen. Aber ich glaube, wenn du als Staat, jetzt haben wir Geld, wenn du es clever steuerst, wenn du sagst, okay, da ist ein Bedarf da, 5 Milliarden, und Apollo würde die 5 machen, dass der Staat sagt, ne, du machst jetzt irgendwie nur 3, wir machen 2 und dann bleibt irgendwie RWE noch im Lead. Und also als Beispiel, das weiß ja nicht so, aber das ist halt einfach die Gelder smart
allokiert und der Partner. Ich glaube, dass der Klingbeil mitschreibt.
Glaubst du auch?
Ja.
Du meinst bei unserem Podcast, dass er jetzt gerade
schreibt? Nee, jetzt gerade, wie man das machen kann.
Ja, ich glaube auch.
Genau.
Auf dem Notizblock. Genau, aber es gibt ja viele Sachen. Es gibt schon, da gibt es ja total spannende Deals. Ich finde auch, bei uns kommt übrigens demnächst, darf ich das anteasern bestimmt?
Weiß ich nicht.
Ich tease das an. Bei uns kommt demnächst nämlich noch ein neuer Infrastrukturfonds, den ich sehr spannend finde, weil der hat Fokus auf digitale Infrastruktur, was ich auch super spannend finde, weil, liest man gerade immer öfter, was ist denn das neue Benzin im Zeitalter von AI und Digitalisierung? Rechenleistung. Und gerade so Rechenzentren, so Sachen, finde ich spannend, mehr sage ich nicht. Das finde ich sehr cool, kommt demnächst, was freue ich mich. Das hat auch richtig lange gedauert. Deswegen sehr viel Vorfreude. Das ist ganz spannend. Und du hast ich persönlich bin ein riesen Fan von Infrastruktur.
Hat man, glaube ich, gemerkt.
Das wissen ja auch, ja, also als heute, aber auch die meisten, ich schwärme da jedes Mal davon. Und du hast schon interessante Aspekte im Portfolio-Kontext, die echt interessant sein können. Das heißt, ein Stabilitätsanker.
Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Robin, für die heutige Folge. Heute mal mit wirklich zwei sehr aktuellen Themen aus dem Private Market. Wir haben ja in der letzten Folge mal ein bisschen breiter geschaut. Dann heute wieder die volle Private Market Ladung. Vielen Dank. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns gerne. Alles verlinkt in den Shownotes und euch dann eine schöne Woche.
Dankeschön. Schöne Woche.
Ciao. Ciao.